Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die deutschen Banken im internationalen Konkurrenzkampf. Das war das Thema der dritten Veranstaltung anlässlich des 50. IKF-Geburtstags. Am 2. Dezember 2024 präsentierten hierzu die CEOs der beiden größten deutschen Kreditinstitute ihre Perspektiven. Dr. Cornelius Riese, DZ Bank, ging auf zentrale Strukturtrends ein, die das Banking verändern. Trotz der geopolitisch bedingten Deglobalisierung gewinnt seines Erachtens das Auslandsgeschäft für Firmenkunden stark an Bedeutung.
Aber die Frage ist, was heißt dieses Thema der Deglobalisierung für uns, Banken? Man könnte ja die These aufstellen, dass wenn Deglobalisierung stattfindet, das Auslandsgeschäft an Bedeutung verliert. Wäre irgendwie naheliegend. Das Interessante ist aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Firmen, die deutschen Firmen, die werden weiterhin sehr, sehr international sein, in jederlei Dimension. Nur es wird diverser werden, es werden unterschiedliche Regionen sein, es wird komplexer werden, der Bedarf an Risikomanagement wird zunehmen, am Ende die Unterstützung durch uns Banken wird noch wichtiger werden. Also das Auslandsgeschäft im Firmenkundengeschäft, kann man fast sagen, wird ein Anker zur Beziehung im Firmenkundengeschäft. Und insofern müssen wir sind ja tatsächlich auch eher eine Organisation, die einen nationalen Hintergrund hat, von der Genese her, das Auslandsgeschäft für Firmenkunden zu unterstützen, voranzutreiben, ist ein absolut essentieller Impuls aus diesem Deglobalisierungstrend für uns, um unsere Firmenkunden gut zu unterstützen.
Christian Sewing, Deutsche Bank, forderte ein neues Geschäftsmodell für Europa, das zu mehr strategischer Souveränität in den Kernindustrien, so auch der Kreditwirtschaft, führe. Zur Bewältigung des enormen Bedarfs an Transformationsfinanzierungen brauche es unverändert große internationale Banken, die aus Deutschland heraus operierten.
Aber Sie merken, dass dadurch Europa enorm stark investieren muss in neue Geschäftsmodelle, in Nachhaltigkeit, in neue Technologien. Und das alles muss finanziert werden. Der Draghi-Report sagt 800 Milliarden Euro pro Jahr. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich das vor, Sie sind hier, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Sie können Zahlen rauf und runter, aber 800 Milliarden pro Jahr. Wir haben nach der Zeitenwende einen einmaligen Haushalt von 100 Milliarden genehmigt, richtigerweise. Wir wissen, jetzt ist viel zu wenig. Und Sie wissen, was das für den deutschen Haushalt bedeutet hat. Wir reden 800 Milliarden pro Jahr bis zum Jahr 2050. Ich kann das jetzt nicht multiplizieren, haben wir eben noch drüber gelacht, aber es sind Trillionen, zweistellige Trillionenzahlen. Es gibt drei Möglichkeiten, das zu finanzieren. Die öffentliche Hand, begrenzt. Richtigerweise begrenzt. Ich sage gleich kurz was zur Schuldenbremse, nicht was ich dazu denke, nur wo die Gefahren hingehen. Der zweite Punkt, ja, wir Banken können finanzieren, aber wir sind auch begrenzt und ganz ehrlich gesagt auch richtigerweise begrenzt, denn wir haben bessere Kapital- und Liquiditätsvorschriften. Und leider fehlt der dritte Teil, das ist der europäische Kapitalmarkt, die Kapitalmarktunion. Und die wird auch, trotz aller positiver Entwicklung, die wir sehen, wird sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht vollendet sein. Das bedeutet, dass 27 EU-Staaten vom Insolvenzrecht über Steuerrecht alles gleich haben müssen. Es wird nicht passieren. Also da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Bedeutet also, der Druck auf 1 und 2, öffentliche Handfinanzierung und Banken, ist enorm hoch. Bedeutet aber auch, dass die strategische Bedeutung von Finanzinstituten enorm hoch sein wird. Und genau da müssen wir investieren.
Ja, lieber Professor Paul, liebe Festgemeinde, ich freue mich sehr, heute beim 50. Geburtstag des IKF mitwirken zu dürfen und bei 50. Geburtstagen, da fängt ja zumindest bei Männern die Midlife-Crisis langsam an oder sie hat schon begonnen. Man fragt sich, was ist der Sinn des Lebens? Die ersten körperlichen Gebrechen setzen ein. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich selber in 3 Monaten 50 Jahre alt werde. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe mich vom ordnungsgemäßen Zustand vor der Zusage beim IKF, das IKF auch überzeugt. Und ich bin ja selber in einigen universitären Einrichtungen tätig, habe selber in Mannheim studiert, bin natürlich als Frankfurt arbeitender ab und zu bei der Goethe-Uni und bei der Frankfurt School. Und da schaut man schon mit Respekt hier auf diese Organisation, auf das IKF mit einer ganz besonderen Genetik, die diese Institution hat. Und die Genetik ist ja, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden, in der personellen Auswahl, aber auch in den Forschungsschwerpunkten. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass wir, ich vertrete ja die genossenschaftliche Finanzgruppe, die Genossenschaftsbanken, die DZ-Bank, dass wir auch persönliche Beziehungen zu dieser Institution haben. Thomas Ulrich, hier sitzt er, mein Vorstandskollege. Seit wann Vorsitzender des Verwaltungsrates? 25 Jahre, also insofern ist schon eine gewisse Weile. Ja, und wie gesagt, ich durfte selber mit Markus Kreber von RWE vor einiger Zeit schon mal hier sein. Insofern freue ich mich, dass ich da bin auf dem Weg hierher nach Bochum. Und das mag ein bisschen Stereotyp sein. Da habe ich mich gefragt, was ich mit Bochum verbinde. Und da fällt einem erstmal ein sehr sympathischer Fußballverein ein, der, es ist schon einige Jahre her, mal den Namen die Unabsteigbaren hatte. Ich glaube, gerade in dieser Saison, gerade nach den Ergebnissen am Wochenende, wird es ein bisschen schwierig. Herbert Grönemeyer verbindet man wahrscheinlich noch mit Bochum, aber eins auf jeden Fall, nämlich Strukturwandel. Ich glaube, Strukturwandel hat diese Region auf jeden Fall hinter sich oder ist in diesem Strukturwandel mittendrin. Strukturwandel ist auch etwas, was unsere Branche, die Bankbranche, in den letzten Jahren gesehen hat. Ich nehme mal unsere Organisation als Beispiel, die Genossenschaftsbanken oder die genossenschaftliche Finanzorganisation, die besteht ja zum einen aus den Primärgenossenschaften, Volks- und Raiffeisenbanken. Das sind im Moment 670 selbstständige Institute, die vor Ort agieren, private und Firmenkundengeschäft machen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was glauben Sie, wie viele das vor 50 Jahren waren, um diese Zeitleiste mal zu nehmen, dann wäre die Antwort 5.200. Das heißt, von 5.200 auf 670 in 50 Jahren kann man wahrscheinlich auch sagen, ist eine gewisse Form des Strukturwandels. Und das gilt auch für die DZ-Bank. Wir sind der zentrale Dienstleister für die Genossenschaftsbanken und haben ja Dienstleistungsunternehmen wie eine Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, R&V Versicherung, die für uns tätig sind. Und vor 50 Jahren gab es 12 DZ-Banken, also 12 regionale DZ-Banken, auch hier in der Region eine Westdeutsche Genossenschaftszentralbank, mit der wir dann die letztendliche Fusion im Jahr 2016 gemacht haben. Also Strukturwandel ist unserer Branche und auch unserer Organisation nicht fremd. Aber wir wollen nicht über unsere Organisation, die DZ-Bank, die Genossenschaftsbanken reden und auch nicht über den Strukturwandel der Vergangenheit. Wahrscheinlich ist Strukturwandel auch eher ein Begriff, den man heute nicht mehr verwenden würde. Heute wird man wahrscheinlich eher Transformation sagen. Und ja, was sind die Treiber oder was sind die wesentlichen Transformationsthemen, die vor uns als Branche liegen? Und das würde ich gerne anhand von 5 Ds mit Ihnen besprechen, die aus meiner Sicht die Treiber der Transformation in der Zukunft sind für unsere Branche. Und das erste ist Deglobalisierung. Und ich glaube, das merken wir alle, dass im geopolitischen Umfeld sich etwas ändert, dass wir eine Blockbildung haben, dass wir uns auf dem Weg in eine vielleicht auch multipolare Welt bewegen. 1, 2 Beispiele dafür. Wir hatten gerade, da waren Christian Sewing und ich auch, die IWF-Tagung in Washington. Da kommen eigentlich die Finanzbranche aus der ganzen Welt zusammen. Aber was stattgefunden hat, ist, dass zeitgleich eine BRICS-Tagung stattgefunden hat. Also sozusagen als Parallelveranstaltung. Also man merkt, da divergiert irgendwas. Und wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die bei G20-Treffen dabei sind, dann werden die Ihnen auch erzählen, also ob wir da hinfahren oder nicht, ist egal. Diese Formate sind eigentlich, ich will nicht sagen tot, aber sie haben auf jeden Fall stark an Relevanz verloren. Da ist natürlich die Frage, was können wir als Europa tun? Vielleicht erstmal auf politischer Ebene. wir dürfen uns natürlich nicht und Deutschland, wir dürfen uns nicht zerreiben lassen. Wir müssen stark sein. Wir müssen auch als wirtschaftlich stark sein. In allererster Hinsicht, jeder kriegt mit, das sind wir im Moment nicht. Ich will das kein wirtschaftspolitisches Programm hier darstellen. Aber es ist mit Sicherheit wichtig, dass wir als Deutschland eine gute Handelspolitik haben, dass wir gute Handelsbeziehungen haben zu beispielsweise 1,4 Milliarden Menschen in Indien, zu 700 Millionen Menschen in Südostasien, zu 500 Millionen Menschen in Lateinamerika. Und das fehlt uns im Moment. Ich will da gar nicht in die Details gehen, zu Handelsabkommen, Mercosur, zu Doppelbesteuerungsabkommen mit Brasilien, zu staatlichen Kreditversicherern, um den Export zu fördern. Aber das ist ein riesenpolitisches Thema. Aber die Frage ist, was heißt dieses Thema der Deglobalisierung für uns, Banken? Man könnte ja die These aufstellen, dass wenn Deglobalisierung stattfindet, das Auslandsgeschäft an Bedeutung verliert. Wäre irgendwie naheliegend. Das Interessante ist aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Firmen, die deutschen Firmen, die werden weiterhin sehr, sehr international sein, in jederlei Dimension. Nur es wird diverser werden, es werden unterschiedliche Regionen sein, es wird komplexer werden, der Bedarf an Risikomanagement wird zunehmen, am Ende die Unterstützung durch uns Banken wird noch wichtiger werden. Also das Auslandsgeschäft im Firmenkundengeschäft, kann man fast sagen, wird ein Anker zur Beziehung im Firmenkundengeschäft. Und insofern müssen wir sind ja tatsächlich auch eher eine Organisation, die einen nationalen Hintergrund hat, von der Genese her, das Auslandsgeschäft für Firmenkunden zu unterstützen, voranzutreiben, ist ein absolut essentieller Impuls aus diesem Deglobalisierungstrend für uns, um unsere Firmenkunden gut zu unterstützen. Also das wäre das erste D, was ich anbieten will als Entwicklungsrichtung. Das zweite D ist Digitalisierung. Ich glaube, da haben wir alle unsere Meinung. Da liegt mein iPhone. Die Frage, die man immer stellen kann, ist, wie sieht dieses Gerät in 5, 6, 7, 8 Jahren aus? Meine These wäre, es wird anders aussehen. Wir werden viel mehr Sprachsteuerung haben. Aber rund um das Thema Digitalisierung gab es ja immer wieder auch Thesen für die Zukunft. Im Übrigen Thesen, die in keiner Doktorarbeit der Finanzwirtschaft fehlen dürfen, so auch in meiner nicht. Ein Vorgänger von Christian Sewing oder ein Vorstandsmitglied, glaube ich, hat in den 1980er Jahren Cartellieri mal gesagt, die Banken sind die Stahlindustrie der 90er Jahre. Also er hat in den 80er Jahren gesagt, die Banken kommen in die Krise in den 90er Jahren. Bill Gates hat 1994 gesagt, die Welt braucht Banking, aber keine Banken. Und vor 10 Jahren wurde mal gesagt, die Fintechs rollen den Markt auf. Von 1000 Fintechs kommen 10 durch. Und die 10, die durchkommen, die machen den Rest der Banken, der Incumbents, wenn man so will, überflüssig. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so eingetreten, auch bei den Fintechs nicht. Ich würde eher sagen, 100 kommen durch. Und das sind häufig sehr gute Kooperationspartner, die wir haben. Also eher Co-Opetition oder wie man es nennen will. Die große Herausforderung sind die Big Techs, weil egal wie dieses Gerät in 5, 6, 7 Jahren aussieht, auch mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, wird dort immer mehr ein digitaler Agent auf diesen Geräten sein, der uns unser Leben leichter macht, unterstützt, der letztendlich Investitionsentscheidungen und der Konsumentscheidung stärker unterstützt. Und derjenige, der natürlich diesen digitalen Agent, sagen wir mal, kontrolliert oder der mit diesem digitalen Agent interagiert, der wird eine sehr relevante Rolle haben. Also unsere große Herausforderung ist der Kampf um die Kundenschnittstelle mit den großen Technologieunternehmen. Was, wenn ich eine politische Aussage treffen darf, was immer wieder wehtut, ist, dass im politischen Umfeld, wenn Sie nach Brüssel oder Straßburg fahren, nicht ganz verstanden wird, wer die eigentlichen Monopolisten sind. Also wenn Sie sich mit europäischer Bankenregulatorik beschäftigen, da gibt es eine Initiative, die heißt Open Banking FIDA. Die ist ein Albtraum. Das kann man sagen, bin ein bisschen interessengeleitet, mag auch sein, aber sie ist auch objektiv ein Albtraum, weil dort festgelegt wird, dass Banken sämtliche Daten auf Kundenwunsch, alle Daten, auch den großen Technologieunternehmen geben sollen, aber nicht reziprok zurück. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, dass die wahren Monopolisten die großen Technologieunternehmen sind und wir brauchen da in der europäischen Regelungsarchitektur sicher mehr Weitsicht an der Stelle. Ich frage mich auch manchmal, wir haben wahrscheinlich an die 10.000 Bankenaufseher und Regulatoren in Europa oder in der Eurozone. Wie viel haben wir eigentlich, die großen Technologieunternehmen regulieren? Kann man wahrscheinlich an drei Händen abzählen. Also zweites D, Digitalisierung. Drittes D, Dekarbonisierung. Eigentlich müsste man sagen Nachhaltigkeit oder ESG. Aber dann wären es nicht 5 Ds. Ja, sondern 4 Ds und ein N, ja, und das passt vielleicht nicht so gut. Aber da kann man natürlich über 1000 Themen reden, die Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Forschung oder in Ihrer Arbeit beschäftigen, über die CSRD-Berichterstattung oder über ESG-Ratings im Firmenkundengeschäft. Was ich betonen will, ist, dass wir dort eine ganz zentrale Frage haben. Das habe ich, glaube ich, vor 2,5 Jahren auch gemacht. Nämlich, was ist eigentlich die Rolle von Banken und Finanzdienstleistern in dieser großen Transformation? Und da gibt's manchmal so eine Tendenz, eine kommunikative, gesellschaftliche, politische Tendenz, die sagt, die sich aufregt, dass Banken zum Beispiel noch Unternehmen finanzieren, die noch fossil Strom erzeugen. Wie gesagt, vor 2,5 Jahren habe ich hier mit Markus Kreber von RWE diskutieren dürfen. Das macht RWE beispielsweise noch. Und die Idee dahinter ist, dass die Bank ein gutes ESG-Profil hat, die möglichst schnell alle braunen Unternehmen rausschmeißt. Das ist sozusagen die Grundidee von Sustainable Finance in manchen Denkmustern. Es hat nur ein Problem, nämlich dass von 100% Unternehmen maximal 5, eher 3 wirklich grün sind. Das heißt, wir müssen 95% der Unternehmen nicht mehr finanzieren. Das würde erstmal eine ganz ordentliche Wirtschaftskrise auslösen. Aber es wäre natürlich auch nicht der Transformation zuträglich, weil am Ende Transformation heißt, dass wir Banken, Unternehmen unterstützen, wie beispielsweise RWE, von braun zu grün zu werden. Das kostet ja unheimlich viel Geld. Und wenn man sich auch vielleicht theoretisch mal mit der Aufgabe von Märkten und Finanzmärkten auseinandersetzt, dann ist die Kernaufgabe ja Transparenz schaffen und Verbindlichkeit. Und genau das tun wir, indem wir beispielsweise unsere Kreditbedingungen oder Anleihebedingungen an ESG-Kriterien koppeln. Das muss man einfach wissen. Die Banken sollten nicht der Türsteher oder der Rausschmeißer sein, sondern sie sollten der Transformationsbegleiter, der Transparentmacher und der Verbindlichmacher sein. Und das ist so eine grundlegende Frage, das kann man gar nicht oft genug betonen, weil da steht so viel in der Zeitung, was im Endeffekt das Ergebnis einer falschen Ableitung der Rolle von Banken in dieser Transformation ist. Viertes D ist Demografie. Die Demografie, die wir in diesem Raum vortreffen, ist eine, die, wenn wir eine Mitarbeiterversammlung haben, die wir bei uns tatsächlich nicht vortreffen. Was will ich damit sagen, Arbeitgeberattraktivität, Demografie, die besten Talente, viele davon sind hier sicher in diesem Raum zu gewinnen, ist natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe für jedes Unternehmen. Und ich will, da könnte man jetzt viel drüber über einzelne Facetten reden, ich will einfach mal einen Satz mit Ihnen etwas sezieren, den ich mal in einem Führungsdialog von uns, den Thomas Ulrich beispielsweise und ich auch in unserem Unternehmen mal etabliert haben, gehört habe. Und dieser Satz war, eine Führungskraft hat gesagt, ich kriege meine offene Stellen nicht besetzt, weil mir die Personalabteilung keine CVs liefert. Okay, und das muss man mal durchdenken, was das eigentlich heißt. Und ich glaube, das heißt am Ende ein nicht richtig verstandenes Führungsverständnis, weil Führungskraft mehr als früher eines heißt, nämlich Talentmagnet zu sein. Und das ist eine individuelle Aufgabe der Führungskraft, die nicht an irgendwelche Abteilungen delegierbar ist. Und Talentmagnet sein heißt sowohl Talente gewinnen, aber auch Talente binden, was häufig im Übrigen viel herausfordernder ist. Häufig wird über die Rekrutierungsherausforderung gesprochen, aber eigentlich ist fast die größere Herausforderung, Young Professionals zu binden, nach 3, 4 Jahren, die möglicherweise ausgelernt sind und sagen, okay, und jetzt soll ich in diesem Moloch den Rest meines Lebens arbeiten? Nee, jetzt schaue ich erstmal in eine andere Richtung. Also eine Führungskraft muss ein Talentmagnet sein. Und was ist die Personalabteilung? die Personalabteilung ist nicht wie früher. Früher, die FAZ, Herr Knob ist ja vertreten, früher war es ja so, dass der Briefkastenschlitz an einem Samstag nicht gereicht hat, für die meisten, also die meisten Briefkastenschlitze haben nicht gereicht, eine FAZ reinzustecken. Woran lag das? Weil es so einen dicken Stellenteil gab und sozusagen viel an Recruiting lief über Stellenanzeigen. Heute ist das ja sehr, sehr anders. Heute ist am Ende die Frage, wenn beispielsweise in Spezialkompetenzen wie der IT-Revision oder der Firmenkundenberatung in einer Spezialbranche Menschen gesucht werden, dann muss man sich mit denen hinsetzen und sagen, wo findest du denn Talente, die du aktiv ansprechen kannst? Zielgruppen genau. Also Active Sourcing ist dann das, was man sagt. Und nicht mehr eben, ist wahrscheinlich war es für die FAZ ein guter Ertragsbringer dann damals, der ein bisschen verloren gegangen sind, aber können Sie später auch noch was dazu sagen. Also diese Art und Weise der Personalgewinnung hat sich vollkommen geändert und die Personalabteilung wird eher zum Strategieberater und unterstützt die Führungskraft dabei, Talentmagnet zu sein. Also Führungskraft zu sein ist sehr viel anspruchsvoller und wir wiederum müssen als Organisation alles dafür tun, um die Führungskräfte in die Lage zu versetzen, diese Rolle zu erfüllen. Das hat was mit Rekrutierung zu tun, das hat was mit Personalprozessen zu tun, mit Kommunikation, mit Unternehmenskultur, auch mit Strategie. Menschen wollen bei erfolgreichen Unternehmen arbeiten. Und insofern ist es ein Thema Demografie, Arbeitgeberattraktivität, das vierte D, mit dem man sich nach meiner Wahrnehmung gar nicht genug auseinandersetzen kann. Und das fünfte ist aus meiner Sicht ein vielleicht allgemeineres D, nämlich Demokratie. Ich glaube, wir sind alle bewegt aufgrund der Frage, dass das, was uns über viele Jahre ja selbstverständlich schien, nämlich dass wir in einem demokratischen, stabilen Europa oder einer demokratisch stabilen westlichen Welt zumindest leben, dass das etwas ins Wanken gerät. Und wenn wir auf uns selber schauen, dann wird auch in der Wissenschaft, aber auch sonst im öffentlichen Leben durchaus immer wieder diskutiert, was waren eigentlich die Ursachen dafür, dass diese das demokratische Auseinanderfallen in der Gesellschaft zugenommen wird. Und eine Ursache wird schon auch immer wieder genannt, nämlich die Finanzkrise. Jetzt kann man lange überlegen, wie viel Anteil das tatsächlich daran hat, aber schon einen relevanten. Und an der Finanzkrise war ja unsere Branche auch nicht ganz unschuldig. Und wie der Name schon sagt, und insofern haben wir sicher auch eine ganz besondere Aufgabe, rüberzubringen, dass das, was wir tun, wir als Finanzbranchenvertreter nicht ist, um besonders viel Geld zu verdienen, um besonders cool durch die Welt zu fliegen oder was auch immer, sondern dass unsere Aufgabe, und das ist ein Thema, was Christian Sewing, das darf ich vorwegnehmen, ganz besonders Herzensthema ist, dass unsere Branche einfach eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Ohne die Finanzbranche funktioniert eine Wirtschaft nicht und funktioniert eine Gesellschaft als Ganzes nicht. Das zeigt im Übrigen auch die Geschichte. Also dass die wirtschaftliche Entwicklung, bevor das Geld erfunden worden ist, die hat sehr, sehr lange stagniert. Also insofern, das ist ein ganz wertvolles Thema und das müssen wir einfach schaffen, in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Und das ist heute natürlich auch eine Gelegenheit, das zu tun. Insofern das als Impuls von mir. Meinen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag und ich freue mich auf die Diskussion.
Zunächst einmal Gratulation zum 50-jährigen Bestehen, zum 50. Geburtstag. Und es war mir eine Freude, diese Einladung anzunehmen, denn ich glaube, alles das, was Cornelius Riese gesagt hat, ist richtig. Es gibt einen Punkt, der liegt mir neben, dass Banken in der Mitte der Gesellschaft sein müssen, dass wir auch viel besser erklären müssen, was wir für die Gesellschaft tun. Ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten, dass die gesamte, Professor Paul, die gesamte finanzielle Bildung in Deutschland Fahrt aufnimmt. Und ich komme gleich darauf, aber mein größtes Problem ist gar nicht so sehr die Stellung der Banken. Ich glaube, Cornelius hat es gesagt, wir haben enorm aus den Krisen 2008, 2009, 2010 gelernt. Aber wir sind im Vergleich zu den weltweiten Bankenmärkten weiter zurückentwickelt. Und es liegt insbesondere daran, dass wir in Deutschland und in Europa keine Kapitalmarktexpertise im breiteren Sinne aufbauen. Wenn uns das nicht gelingt, werden wir die Transformation Europas nicht finanzieren können. Und darauf komme ich gleich. Ich wollte eigentlich zwei Fragen mit Ihnen in meinem Impuls klären. Nummer eins, brauchen wir überhaupt deutsche und international tätige Banken, die global wettbewerbsfähig sind, aus Deutschland heraus? Die DZ Bank ist nicht nur eine rein deutsche Bank. Cornelius hat ein starkes Auslandsgeschäft. Und ich glaube, dafür brauche ich jetzt keine Werbung machen. Die Deutsche Bank hat 1870, als wir gegründet wurden, steht in dem ersten Satz der Deutschen Bank drin, dass die Gründung der Deutschen Bank ist deswegen passiert, dass wir deutsche Unternehmen in das Ausland begleiten dürfen und dass die deutschen Unternehmen nicht so abhängig sind von angelsächsischen Banken. Es ist ganz interessant, dass das 1870 in die Gründungsurkunde Einfluss hatte der Deutschen Bank. Aber muss ich natürlich fragen, wenn man die amerikanische Konkurrenz sieht, wenn man auch andere europäische Institute sieht, wenn man die Größe von asiatischen Instituten sieht, wenn man die UBS in der Schweiz sieht, warum bedarf es eigentlich deutsche und international tätige Banken? Brauchen wir sie? Meine klare Antwort ist natürlich, ja, wir brauchen sie, aber ich begründe das gleich. Und zweitens schließt sich dann natürlich daran an, wenn wir diese Institute brauchen und hier in Deutschland auch haben müssen, was müssen wir tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Und da gibt es einige Hausaufgaben, die auf unserer Seite liegen, bei jeder Bank. Aber da gibt es auch Rahmenbedingungen, die wir in Europa und in Deutschland zu erfüllen haben. Und übrigens eine Rahmenbedingung auf lange, lange Zeit. Und deswegen ist es so toll, hier in der Universität zu sprechen, ist die finanzielle Bildung. Denn all das, was wir heute machen können, hat nur Bestand, wenn wir die nächste Generation heranziehen und die finanzielle Bildung einfach auch da ist. Warum ist es so wichtig, dass wir deutsche und international konkurrenzfähige Banken haben? Cornelius hat es eben gesagt, von daher werde ich so einige Sachen wiederholen. Ich versuche dann einige Sachen auch wegzulassen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber eins ist klar, das, was in der Welt passiert, bedeutet nur eins, Europa muss eine strategische Souveränität haben. Und eine strategische Souveränität in Kernindustrien. Wir alle haben es schmerzlich festgestellt, 2022, als die Energiekrise hochkam. Wir alle haben es übrigens auch während Covid festgestellt, dass Medikamente nicht verfügbar waren. Wir alle stellen es übrigens heute fest. Ich habe mich heute gerade mit unserem Research-Experten für die Automobilindustrie und für die E-Autos unterhalten. Wir haben keinen Zugriff, sollte es so passieren, im Grunde genommen auf das, was E-Batterien ausmacht. All das ist außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland. Und wenn man wirklich sieht, wo die Minen sind, sie sind klar in chinesischer oder südamerikanischer Hand. Und wenn man die Eigentümerschaft hinter den Südamerikanern sieht, ist es wiederum die Chinesen. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns diese strategische Souveränität nicht nehmen lassen. Und deswegen sage ich das auch völlig ohne Selbstzweifel. Europa braucht eine strategische eigene Souveränität. Um das zu schaffen, brauchen wir zuallererst eine Sache, mehr Europa. Wir werden es nicht durchhalten können, dass Deutschland in irgendeiner wirtschaftlichen Entwicklung alleine mit den Großstaaten wie Amerika, China, schauen Sie sich an, wie schnell Indien wächst, Südostasien und Lateinamerika und Südamerika mithalten kann. Das Einzige, was uns helfen wird in den nächsten 10 und 15 Jahren, ist ein europäischer Markt. Und das Wichtige dabei ist, dass wir auch nicht nur wirtschaftlich das sehen, sondern dass auch von der Politik die Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass dieser europäische Heimatmarkt zugelassen wird. Es macht einen Riesenunterschied, ob es für einen Automobilkonzern ist, ob es für Tim Höttges ist, für die Deutsche Telekom oder ob es für die Deutsche Bank oder die DZ Bank ist, ob wir in einem Markt 450 Millionen Konsumenten haben mit denselben Vorschriften oder eben nur 84 Millionen. Das ist ein Scale und dieser Scale ist der große Vorteil, den die Amerikaner über uns haben und über China und Indien muss ich hier nicht sprechen. Von daher ist das Wichtigste, was wir brauchen, ein europäischer Markt. Und wenn Sie dann in den europäischen Markt reingehen, wenn Sie das sehen, was vor uns ist, brauchen wir das Zweite. Und das ist wirklich, dass die Finanzindustrie eine strategische Industrie in Europa wird. Und dazu brauchen wir die regulatorische Hilfe und dazu brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Und jetzt komme ich wieder auf das, was Cornelius gesagt hat. Dazu müssen wir aber auch an uns arbeiten, denn sie können nur dann strategische Industrie werden, wenn sie das Vertrauen und sogenannten Trust der Menschen wirklich erreicht haben. Den haben wir 2008 verspielt, insbesondere auch die Bank, für die ich zuständig bin. Und eins können Sie sich, insbesondere die Studenten, merken, was Herr Fitschen, einer meiner Vorgänger, immer gesagt hat: Das Vertrauen erarbeiten Sie sich zu Fuß, es geht per Pferd. Und genau so ist es. Und deswegen ist es so, dass wir auch nach 15, 16 Jahren nach der Finanzkrise alles dafür tun müssen, dieses Vertrauen weiter uns zu erarbeiten. Und das bedeutet, dass wir ein Geschäftsmodell brauchen, was die Menschen am Ende des Tages verstehen. Aber wir werden nicht daran vorbeikommen, in Europa die Finanzindustrie als strategische Industrie hervorzustellen. Und Europa braucht insgesamt ein neues Geschäftsmodell. Und ich sage Ihnen gleich die Rolle der Banken da drin. Warum braucht Europa ein neues Geschäftsmodell? Vier grundlegende Dinge sind gegangen. Der Absatzmarkt China ist nicht weggebrochen, aber stark reduziert. Und meine Damen und Herren, der wird so schnell nicht wiederkommen. Und für einzelne Industrien wird er wahrscheinlich gar nicht wiederkommen. Denn China hat ein enormes Konsumproblem inländisch. Ich gehe auch weiter davon aus, dass das nicht unbedingt steigen wird in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Schauen Sie sich die Demografie in China an. Wir haben jetzt 1,2 Milliarden Chinesen. Deutsche Bank Research schätzt, dass wir im Jahr 2100 noch 750 Millionen Chinesen haben. Das bedeutet, der Bedarf nach bestimmten Gütern wird nach unten gehen. Deswegen werden auch die Immobilienpreise in China nicht steigen. Sie werden eher runtergehen, weil der Bedarf ist einfach geringer auf Dauer. Bedeutet auch, dass der Konsum geringer inländisch sein wird. Das bedeutet, dass die Volumina, die dort aufgebaut werden, den Weltmarkt überschwemmen werden. Und das ist für unsere Exportindustrie grundsätzlich erstmal negativ. Zweitens, wir haben viel mehr Kosten für Verteidigung. Ob es 1,5%, 2% sind, egal, wir müssen 4% investieren. Und ich sage nicht 4%, weil ich einfach glaube, wir brauchen den Panzer oder was weiß ich. Ich bin da kein Experte. Schauen Sie sich an, was Amerika gemacht hat in den letzten 30, 40 Jahren. Jeder spricht über Silicon Valley. Das Silicon Valley ist deswegen Silicon Valley, weil 50% der Finanzierung durch Verteidigungsausgaben der Amerikaner gekommen ist. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen viel mehr denken, strategisch denken. Was können wir mit Defense- und Verteidigungsausgaben erreichen? Und damit im Grunde genommen nächste Innovationen zu finanzieren. Der dritte Punkt ist Energie. Energie haben wir halt eine Abhängigkeit gehabt. Und da können wir lange über Fehler sprechen. Es ist passiert. Wir müssen jetzt auf die neue Situation einstellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass deutsche und gerade deutsche Unternehmen im Verhältnis höhere Energiepreise in den nächsten 10 Jahren haben werden. Muss einberechnet werden in ein Geschäftsmodell. Und davon, wo Cornelius und ich sicherlich auch mal nach Negativzinsen von profitiert haben. Eins ist auch klar, das ist schon ein Unterschied, ob ein Unternehmen sich für 4% jetzt refinanziert oder 5% oder es jahrelang für 0% gab. Diese Dinge haben sich verändert. Aber Sie merken, dass dadurch Europa enorm stark investieren muss in neue Geschäftsmodelle, in Nachhaltigkeit, in neue Technologien. Und das alles muss finanziert werden. Der Draghi-Report sagt 800 Milliarden Euro pro Jahr. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich das vor, Sie sind hier, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Sie können Zahlen rauf und runter, aber 800 Milliarden pro Jahr. Wir haben nach der Zeitenwende einen einmaligen Haushalt von 100 Milliarden genehmigt, richtigerweise. Wir wissen, jetzt ist viel zu wenig. Und Sie wissen, was das für den deutschen Haushalt bedeutet hat. Wir reden 800 Milliarden pro Jahr bis zum Jahr 2050. Ich kann das jetzt nicht multiplizieren, haben wir eben noch drüber gelacht, aber es sind Trillionen, zweistellige Trillionenzahlen. Es gibt drei Möglichkeiten, das zu finanzieren. Die öffentliche Hand, begrenzt. Richtigerweise begrenzt. Ich sage gleich kurz was zur Schuldenbremse, nicht was ich dazu denke, nur wo die Gefahren hingehen. Der zweite Punkt, ja, wir Banken können finanzieren, aber wir sind auch begrenzt und ganz ehrlich gesagt auch richtigerweise begrenzt, denn wir haben bessere Kapital- und Liquiditätsvorschriften. Und leider fehlt der dritte Teil, das ist der europäische Kapitalmarkt, die Kapitalmarktunion. Und die wird auch, trotz aller positiver Entwicklung, die wir sehen, wird sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht vollendet sein. Das bedeutet, dass 27 EU-Staaten vom Insolvenzrecht über Steuerrecht alles gleich haben müssen. Es wird nicht passieren. Also da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Bedeutet also, der Druck auf 1 und 2, öffentliche Handfinanzierung und Banken, ist enorm hoch. Bedeutet aber auch, dass die strategische Bedeutung von Finanzinstituten enorm hoch sein wird. Und genau da müssen wir investieren. Warum bin ich so nervös bei der öffentlichen Verschuldung? Man kann über alles reden. Und ja, man kann auch sicherlich darüber reden, ob die ein oder andere Stelle einer Schuldenbremse überarbeitet wird. Aber bitte, bitte lassen Sie uns nicht den Fehler machen, den andere Länder gemacht haben. Wer gerade eben in den letzten 2 Stunden die Nachrichten aus Frankreich sieht, sieht auch, welche politischen Instabilitäten ein Defizit oder ein zu hohes Defizit haben kann. Schauen Sie sich Italien an. Schauen Sie sich Frankreich an. Schauen Sie sich an, was 2010 bis Griechenland passiert ist. Und wer es vielleicht vergessen hat, eine der schwierigsten Zeiten war der September 2022, als Liz Truss, 8 Wochen Premierministerin in London, eine neue Steuerreform angekündigt hat und der Kapitalmarkt für die UK zugemacht hat, für 3 Tage. Und wenn die Bank of England nicht eingesprungen wäre, wäre es zu einem Zahlungsausfall gekommen. Und das bedeutet, dass man schon in einer Balance arbeiten muss. Und das heißt nichts, dass nichts möglich ist. Aber es ist absolut nicht möglich, dass die Verschuldung von Deutschland auf deutlich über 100% ging. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das heißt, wir müssen mit Begrenzungen leben. Und deswegen bedeutet es auch, dass man auch mal an Dinge ran muss, wo es weh tut, ranzugehen. Das müssen wir nämlich auch, wenn wir die Banken neu aufstellen. Zunächst einmal gilt eins, was Sie wahrscheinlich auch in der Uni gelernt haben, was ich von meinem Vater gelernt habe, E größer A. Einnahmen müssen immer größer als Ausgaben sein. Und wer das nicht hinkriegt, muss nochmal an den Ausgaben gucken. Und erst dann, wenn alles ausgereift ist und ich wirklich sage, ich brauche nochmal was für strategische Zukunftsinvestitionen, kann ich vielleicht was machen. Aber ich sollte die öffentliche Hand nicht überstrapazieren. Der Kapitalmarkt wird es nicht verzeihen. Also bedeutet das enorm viel Druck auf die Banken. Und Cornelius hat es eben mit den Ds gesagt, ist genau richtig. Und ich glaube, wir haben ja eine Riesenchance, wenn wir diesen Dingen, die Cornelius eben gesagt hat, nachkommen. Es sind bei mir nicht 5 Ds, aber im Grunde genommen ist die Rolle der Banken in dieser Zeit, in den nächsten 20 Jahren, sind es 3 bis 4 Dinge, die wir machen müssen. A, ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, was meines Erachtens in den letzten 2 Jahren sogar etwas an Bedeutung verloren hat, aufgrund der Kriege, aufgrund anderer Dinge. Aber wir müssen diese Welt verändern. Und es ist unsere Verantwortung, das für die nächste Generation zu tun. Und deswegen ist es so, dass die Finanzierung von neuen Technologien, um diese Welt nachhaltiger für die nächste Generation zu machen, ist enorm wichtig. Allein dafür, meine Damen und Herren, werden europäische Unternehmen 400 bis 500 Milliarden Euro jährlich investieren müssen, um Net Zero in 2050 zu erreichen. Nicht zu schaffen durch die öffentliche Hand. Dafür müssen Bankkredite und später der Kapitalmarkt her. Der zweite Punkt, und das hat eine ganz neue Bedeutung, warum Banken wichtig sind, ist das Risikomanagement. Ich habe eben ein Buch geschenkt bekommen, das habe ich jetzt leider nicht dabei. Aber da sind ganz tolle Graphen drin. Einen Graphen mag ich nicht so, das ist der Aktienkurs der Deutschen Bank über die letzten 10 Jahre. Aber wir kommen wieder woanders hin. Aber da sind Graphen drin über die Volatilität von Rohstoffpreise, von Währungen und so weiter. Diese Volatilität wird in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht niedriger werden. Die Volatilität wird höher werden in der Welt. Und kein Unternehmen dieser Welt, und übrigens die meisten Privatkunden auch nicht, wollen Volatilität. Die wollen das Risikomanagement der Banken haben, um sich gegen diese Volatilität zu schützen. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Risikomanagement wollen Banken und unsere Kunden wollen dieses Risikomanagement lieber von einheimischen Banken, die sie kennen und wo sie die gleiche Sprache sprechen, als dass sie das nur von ausländischen, wenn auch guten Banken bekommen. Und egal, wo ich auf dieser Welt bin, ein Feedback bekomme ich. Ob es institutionelle Kunden sind, also andere Versicherungen, Banken, Hedgefonds, ob es Unternehmen sind oder ob es Privatkunden sind. Es wird immer wieder eins gesagt, wir wollen die eine oder andere europäische Alternative zu den großen amerikanischen Banken. Wir wollen uns hier nicht abhängig machen. Risikomanagement ist Nummer 2. Nummer 3, Netzwerk. Unsere Aufgabe ist es, und deswegen ist diese globale Aufstellung so wichtig, dass wir unseren Unternehmen das lokale Netzwerk in der Welt bereitstellen und das lokale Know-how haben. Es reicht eben nicht, aus Frankfurt zu beurteilen zu können, was gerade in Indonesien oder in Indien passiert. Sie müssen vor Ort in diesen Ländern sein. Und ich kann es Ihnen sagen, wenn Sie Geschäft in den Ländern machen und Sie haben Ihre Leute nicht vor Ort, werden Sie über Zeit Geld verlieren. Sie müssen es sozusagen riechen, was dort passiert. Und deswegen ist gerade, wo deutsche Unternehmen ihre Abhängigkeit zu China, zu anderen Märkten überdenken, wollen sie Banken haben, die dieses globale Netzwerk haben, um im Grunde genommen davon zu profitieren. Und der vierte Punkt, der so entscheidend für uns ist, und da merken wir fast eine Renaissance der Bankberatung, ist wirklich die Beratung an sich. Die Nervosität der Kunden aufgrund der Volatilität, aufgrund der Unsicherheiten ist so hoch, dass die strukturelle und strategische Beratung einen ganz anderen Stellenwert einnimmt, als ich es in den letzten 20 Jahren wirklich erlebt habe. Wir können uns zum Teil vor Anfragen von Unternehmenskunden nicht retten, wie sie sozusagen auf diese Krisen und auf diese Unsicherheiten reagieren. Und deswegen ist die Beratungskompetenz der Banken so wichtig. Und auch hier ist das, was Cornelius gesagt hat, klar gibt es die Tech-Unternehmen, klar gibt es die Fintechs. Und die haben auch wirklich tolle digitale Plattformen, gar keine Frage. Aber eins haben sie nicht, die Beratungskompetenz gerade bei den strategischen Fragen. Das ist eine Riesenchance, die wir wahrnehmen müssen und wo wir wiederum Vertrauen für uns gewinnen können, weil wir hoffentlich die richtige Beratung für die langfristigen Schritte geben. Wenn wir das machen, sind wir absolut wettbewerbsfähig. Und natürlich brauchen wir das D für Digitalisierung. Cornelius hat alles gesagt, müssen wir haben. Natürlich brauchen wir die richtigen Talente dafür. Aber wir haben die Chance, hier absolut wettbewerbsfähig zu sein. Wir dürfen zwei Dinge nie vergessen. Stabilität und krisenfest zu sein. Schauen Sie, was 2023 passiert ist, als die Credit Suisse von der UBS übernommen worden sind. Die europäischen Banken waren stabil. Das ist übrigens auch ein Lob an die Regulierung. Ich glaube, 80% der Regulierung, die wir bekommen haben seit 2008, war die richtige Regulierung. Einige Dinge sind jetzt über Bord gegangen, werden wir sicherlich gleich besprechen. Und die müssen wir auch korrigieren. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste, was wir brauchen als Voraussetzung, Stabilität und krisenfest zu sein. Und der dritte Punkt ist Profitabilität. Wir müssen an unserer Profitabilität weiter arbeiten, aus zwei Gründen oder aus drei Gründen. Als kapitalmarktgelistetes Unternehmen brauchen Sie Investoren. Der Investor schaut am Ende des Tages darauf, wie sein Eigenkapital und das Kapital, was er gibt, verzinst wird. Und wenn Sie Ihre Eigenkapitalkosten, die bei uns für die Deutsche Bank zurzeit 12-13% hoch sind, dann werden Sie wahrscheinlich nicht so viele Investoren bekommen, wenn Sie diese Eigenkapitalrendite nicht haben. Und deswegen ist es so wichtig, auf Profitabilität zu achten. Der zweite Punkt ist die enormen Kosten in die Technologien. Die Deutsche Bank investiert pro Jahr ca. 2,5 Milliarden Euro in Technologien, damit wir wettbewerbsfähig bleiben können. Aber das muss jedes Jahr passieren. JP Morgan investiert im Quartal ca. 10-12 Milliarden Euro. Deswegen wiederum Profitabilität. Und das dritte ist, nur über Profitabilität und stetig nachhaltige Gewinne werden Sie das Vertrauen der Kunden haben. Die Credit Suisse ist nicht gegangen vor 2 Jahren, weil sie ein Kapitalproblem gehabt hat oder weil sie ein Liquiditätsproblem gehabt hat. Die Credit Suisse hatte im Sinne der Anleger und der Investoren, der Kunden kein Geschäftsmodell mehr, wo sie langfristig Gewinne machen konnte. Das ist übrigens der große Grund oder der Grund, warum wir die Deutsche Bank in 2019 so umgebaut haben und Dinge rausgenommen haben, wo ich super gern gewesen wäre. Wir haben den Aktienhandel geschlossen. Tolles Geschäft. Macht für uns keinen Sinn. Wir sind zu klein. Wir schaffen es nicht. Wir müssen auch den Mut haben, diese Dinge rauszunehmen. Und dieser Fokus zahlt sich auf Dauer. Aber wenn Sie die Profitabilität nicht über Jahre haben, wird der Kunde irgendwann das Vertrauen verlieren und der Markt auch. Und Sie haben keine Chance mehr, obwohl Sie kapitalmäßig und liquiditätsmäßig gut dastehen. Aber ich glaube, dahingehend haben wir enorm gut aufgeholt. Und ja, wir sind noch hinter den Amerikanern hinterher von der Profitabilität, aber ich glaube wirklich, dass wir eine Chance haben, insbesondere wenn die Finanzindustrie als kritische und strategische Industrie angesehen wird, dass wir weiter aufholen können. Aber wir brauchen einen letzten Punkt und das sind faire Wettbewerbsbedingungen. Und da, meine Damen und Herren, verlieren wir gerade. Wir verlieren aus zwei Gründen, weil wir uns selbst im Weg stehen in Europa, im Sinne von fast allen Regularien, die wir haben. Und das meine ich gar nicht nur auf die Bankenindustrie. Aber bei uns wird alles reguliert, bevor die Innovation kommt. In Amerika wird erst die Innovation gemacht und dann wird man schaut, wie können wir das eigentlich jetzt regulieren. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal gefährlich, aber Sie müssen auch etwas Risiko gehen, um immer wieder Frontrunner zu sein. Und das bedeutet für die Banken, wir brauchen neudeutsch Level Playing Field, also gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und jetzt schauen wir mal, was Herr Trump ab dem 20. Januar macht. Ich kann Ihnen sagen, die sogenannten neuen Eigenkapitalrichtlinien Basel III, die bei uns verabschiedet sind, eingeführt werden, wird Herr Trump, wenn überhaupt, in absolut abgemilderter Form einführen. Und das bedeutet, dass die amerikanischen Banken genau dasselbe Geschäft machen können weltweit wie wir, wie die DZ Bank oder die Deutsche Bank, nur mit deutlich weniger Kapital. Und die Kapital ist nun mal die knappste Ressource und die teuerste Ressource, die wir haben. Wir müssen zweitens bereit sein, bestehende Regularien auch mal zu, sozusagen uns anzusehen und vielleicht nochmal auf deren Tauglichkeit zu überprüfen. Ich schaue gar nicht auf Amerika. Schauen Sie sich mal an, was die UK macht. Die UK verändert gerade bestehende Regularien und hat ein Moratorium auf neue Regularien ausgesprochen. Auch den Mut müssen wir in Europa, übrigens nicht nur in der Bankenindustrie, auch in anderen Branchen haben. Und der dritte Punkt ist dann, wie wende ich die Regulierung an? Und das ist das Wort Goldplating. Und da sind wir in Europa wieder ganz vorne dabei. Da haben wir schon mal eine Regulierung, die wahrscheinlich härter ist als überall selbst. Und dann versuchen wir es in der Anwendung noch besonders gut zu machen. Das haut nicht hin. Und das wird uns natürlich limitieren. Und wenn Sie jetzt das nehmen und einfach wieder zurückgehen, vergessen Sie die Profitabilität der DZ Bank oder der Deutschen Bank. Vergessen Sie das einmal. Denken Sie auch nicht, dass Cornelius Riese und ich dafür Werbung machen, mehr Dividenden auszuschütten. Klar ist das für die Investoren gut. Darum geht's jetzt gar nicht mal. Aber wenn wir es nicht schaffen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu haben, damit Kapital aufzubauen, werden wir es nicht schaffen, die 800 Milliarden Draghi zu schlucken. Die öffentliche Hand ist limitiert. Die Europäische Kapitalmarktunion, die wir unbedingt brauchen, dauert noch Zeit. Das heißt, die Banken sind im Grunde genommen dazwischen das Instrumentarium, was über den Markt diese Finanzierung sichern kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir in Europa wachsen wollen und investieren wollen, brauchen wir ein laufendes und funktionierendes Bankensystem. Und dazu müssen wir gut sein, aber dazu müssen auch die Regularien passen. Und deswegen sind das Rahmenbedingungen, wo auch die Politik als auch die Regulatoren darüber nachdenken müssen. Den Wunsch habe ich. Herzlichen Dank. Freue mich auf die Diskussion.